ARD.
Ja, jetzt haben wir es mal nach vorne gehängt, unser Schalke-Trikot in unserer Dekoration hier beim Bundesliga-Update.
In unserer Dekoration.
Sehr gut, Anne. Das ist ein sehr großes Thema heute. Schalke ist Number One in den Schlagzeilen aufgrund eines spektakulären Transfers. Hat sich überrascht?
Ja, hat sich ja angebahnt in den vergangenen Tagen. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, ja komm, als ob. Also es hat mich schon überrascht, dass es tatsächlich zustande kam.
Ein bisschen Raul-Vibes jetzt gerade schon wieder, ne?
Ja, oder halt Bodyface-Vibes, wenn es blöd läuft.
Wir wollen über das sprechen, aber natürlich auch über alles andere in der zweiten bzw. ersten Liga. Jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Seid gegrüßt, vielen Dank fürs Dabeisein bei unserer Vorschau aufs Bundesliga-Wochenende. Gegenüber von mir sitzt Anne Hild.
Hey.
Und ich bin Tobi Schäfer und wir beginnen eben aus Gründen heute mal mit der Transfermeldung. Mit dem Neuzugang beim FC Schalke, ein alter Bekannter kommt zurück. Edin Dzeko wird in der Rückrunde in der restlichen Saison für die Schalker auf Torejagd gehen. Und jetzt haben wir es gerade schon gesagt, das weckt viele Erinnerungen, weil Edin Dzeko ist natürlich ein Spieler, der ja der Bundesliga seinen Stempel aufgedrückt hat. Wir können ja mal ein bisschen in seine Vergangenheit gucken. Er war deutscher Meister mit Wolfsburg im Jahr 2009. Er war 2010 Torschützenkönig in der Bundesliga. Er war international erfolgreich mit Manchester City, ist da Meister geworden mit Inter Mailand im Champions League Finale. Hat 146 Länderspiele für Bosnien-Herzegowina gemacht und kommt dann jetzt eben aus Florenz mit der großen Frage, macht das Sinn?
Ja.
Weil der Mann ist 39, der wird 40 im März. Der älteste Bundesliga-Transfer übrigens aller Zeiten. Noch nie war ein Spieler so alt, als er den Verein gewechselt hat.
Es gibt ja auch nicht so viele, die in dem Alter noch Fußball spielen. Ne? Also das wird jetzt so langsam ein bisschen Trend, aber dann gehst du normalerweise irgendwie nach Saudi-Arabien oder so oder in die MLS und halt nicht in die zweite Bundesliga.
Ja, er hätte ja angeblich auch nochmal nach Paris gehen können. Da hätte er bestimmt besser verdient als jetzt auf Schalke. Aber es gab so ein paar ausschlaggebende Punkte, dass zum Beispiel er überredet wurde von Schalke-Trainer Miron Muslic und Nikola Katic, sind ja bosnische Freunde sozusagen. Die haben diesen Wechsel im Prinzip auch so ein bisschen subtil in einem Instagram-Video auf dem Schalker Instagram-Channel bekannt gegeben.
Hallo, wie heißt du gerade? Streich. Wie ist trainiert das?
Hey Nikola, dosta se pričam. Sad imate više vremena. Hajmo.
Ništa, brate, vidimo se uskoro.
Also nochmal zur Erklärung, wenn ihr das jetzt nur gehört habt, wir haben es in unserem Videopodcast auch eingespielt. Nikola Katic facetimed in der Eistonne mit irgendjemandem, vermutlich soll es Edin Dzeko sein. Dann kommt der Trainer Miron Muslic rein und sagt, so, jetzt habt ihr genug gequatscht, ihr habt ja jetzt mehr Zeit. Also ganz subtiler Hinweis auf den Neuzugang
Edin Dzeko. Krass, wie gut er in Bosnisch ist.
Ja, ich habe es mir von der Redaktion übersetzen lassen, okay. Gemeinschaftlich. Also Fakt ist, Schalke braucht jemanden, der Tore schießt. Das ist der große Knackpunkt bei S04. Über die Abwehr müssen wir nicht reden. Die ist aufstiegsreif, aber nach vorne hin sagen viele, das wird für einen Aufstieg nicht reichen, wenn sie vorne hin weiter so mau performen. Aber ist Edin Dzeko jetzt derjenige, der da irgendwie für viele Tore sorgen kann?
Kann ich das im Nachhinein entscheiden? Ich weiß es nicht. Also bei Florenz hat er, glaube ich, 11 Spiele gemacht und kein Tor in der Liga geschossen. Dann fragt man sich halt schon, aber es ist natürlich, Serie A ist nochmal ein bisschen was anderes als zweite Bundesliga. Sie hatten ja in der zweiten Liga in der Saison bisher auch oft die Phase, wo sie halt das 1-0 gemacht haben früh und dann einfach nur noch verteidigt haben. Dann kann er halt schon helfen, wenn er das 1-0 macht.
Ja, und wenn du so spielst, dann reicht das am Ende auch. Aber sogar Loris Karius hat jetzt zuletzt gesagt, wenn wir so weiterspielen, dann wird das für einen Aufstieg nicht reichen. Und das ist ja das große Ziel auf Schalke. Und es gibt nur 3 Mannschaften in der Liga, die noch weniger Tore geschossen haben als die Schalker. Also klar ist auch, Dzeko ist natürlich aufgrund seines Alters und auch aufgrund seines grundsätzlichen Stils jetzt kein Pressing-Monster. Da wird man ein bisschen Abstriche machen können. Aber er ist eben so ein Zielspieler, der mal Bälle festmachen kann. Und ich glaube, der vor allem was auslöst beim Gegner.
Das auf jeden Fall.
Also ich meine, die ganzen Zweitligaspieler, die kennen Edin Dzeko wahrscheinlich auch nur von der Playstation oder aus Geschichtsbüchern. Und auf einmal steht dieser Typ da. Ich glaube, das ist ähnlich so ein bisschen wie, wenn du jetzt auf Manuel Neuer immer noch zuläufst, weil der hat einfach diese Aura, der bringt eben diese unfassbar große Erfahrung mit. Und dann ist es am Ende des Tages eben nur zweite Liga. Ich glaube schon, dass er da durchaus nochmal wirklich auch ein bisschen was bewegen kann. Davor, jetzt in Florenz hat er nicht funktioniert, davor bei Fenerbahce, da ja schon, da hat er glaube ich in 99 Spielen ich muss gucken, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, 64 Torbeteiligungen.
Ja.
Also der ist schon noch in der Lage, das Tor zu treffen. Er weiß schon noch, wie es geht.
Ich glaube auch, dass er die Spieler um sich rum schon auch besser machen kann. Allein dadurch, dass natürlich der Gegner auch wissen wird, wer da auf dem Platz steht und vielleicht sich dann halt überlegt, lieber den zu verteidigen und dann halt Räume für andere frei werden.
Ja, der erste Gegner, der Schalker, und dann mal gucken, ob Dzeko schon dabei ist, ist am Sonntag der SC FC Kaiserslautern. Mhm. Das also sicherlich das Spiel in der zweiten Liga am Wochenende. Wir gucken schnell auf die anderen Partien noch, bevor wir dann zur ersten Liga kommen. Der zweite, die SV Elversberg, Annes Lieblingsmannschaft.
Ich weiß, nein, wirklich, nur weil ich in dem Bundesland wohne, in dem die Fußball spielen, wenn sie zu Hause spielen, weil ich weiß nicht, wie sich das durchgesetzt hat hier.
Nein, ich möchte dich auch davon distanzieren, du bist natürlich nicht Mitglied bei der SV Elversberg.
Das ist völlig richtig.
Aber so ein paar Sympathien haben wir doch alle für die SVE.
Ja, vor allem, weil sie mich auch in der Saison wieder sehr positiv überrascht haben. Jetzt haben sie halt den Auftakt verloren. Also ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich wieder schaffen, einen Top-Abgang zu kompensieren.
Sonntag geht es gegen Bochum, der dritte in der Tabelle in der zweiten Liga. Darmstadt spielt Freitag gegen Nürnberg und das Topspiel am Samstagabend ist übrigens Magdeburg gegen Dresden. Und damit jetzt zur ersten Liga.
Ja.
Auch da am Wochenende der 19. Spieltag. Wir sprechen zuerst über Frankfurt-Hoffenheim und in der ersten Liga. Alle machen wir es heute mal so, wir machen mal ein ganz klassisches Tippspiel. Wir tippen mal die Spiele, die neun, aber nicht jeder ein eigenes Ergebnis. Ich tippe immer die Anzahl der Tore der Heimmannschaft und du die Anzahl der Tore der Auswärtsmannschaft.
Okay, gut. Spannend.
Also Frankfurt-Hoffenheim ist unsere erste Partie. Es ist in der Liga Spiel 1 nach dem Aus von Dino Toppmöller. Aktuell haben jetzt der U21-Coach Dennis Schmidt und Eintracht-Legende Alex Meyer das Sagen jetzt auch gegen Hoffenheim, denn der neue Trainer, das dauert offenbar noch. Und dann gab es jetzt eben auch den Auftritt in der Champions League. Gegen Karabakh, wieder spät verloren, wieder drei Gegentore. Ich würde fast sagen, es ist jetzt so aktuell, ist Eintracht am Tiefpunkt der Saison angekommen.
Ja, kommt drauf an. Also Hoffenheim ist halt auf jeden Fall ein Gegner, da könnte es auch auf die Mütze geben. Ich finde, es ist relativ einfach zu tippen, wie viele Tore die machen, aber das sage ich dann gleich. Also ich weiß nicht, ob das schon der Tiefpunkt war. Ich habe mir bei dem Champions-League-Spiel gedacht, vielleicht hat es ja auch gar nicht am Trainer gelegen. Ist natürlich auch unfair zu sagen, innerhalb von zwei Tagen soll da irgendjemand die Defensive stabilisieren. Aber das war ja komplett wie Frankfurt die vergangenen Wochen immer spielt.
Jetzt immer drei Gegentore bekommen in diesem Jahr, ne?
Ja.
Die zerfallen dann wirklich immer. Das wird die ganz große Aufgabe des neuen Trainers sein, der vermutlich Marco Rose heißt. Also
ja,
das deutet sich
ja
jetzt an. Ne? Deswegen zieht es sich auch noch ein bisschen hin, weil noch Verhandlungen mit Leipzig geführt werden müssen. Geht da um eine Ablösesumme. Eigentlich hatte Rose...
Aber das verstehe ich auch nicht, ne? Dass sie noch Ablöse dafür zahlen sollen. Leipzig muss doch froh sein, wenn sie den nicht mehr bezahlen müssen.
Du, keine Ahnung, aber wenn man noch ein bisschen was dafür bekommen kann, dann umso besser.
Ja,
und wenn
da denke ich mir immer, die Vergangenheit hat gezeigt, Ablöse für Trainerzahlen hat sich nie ausgezahlt.
Nachfrage regelt das Angebot. Eigentlich hatte Rose geplant, keinen Trainerjob während der laufenden Saison mehr anzunehmen. Für die Eintracht soll aber bereit sein, eine Ausnahme zu machen. Wäre seine vierte Trainerstation in der Bundesliga. Erfahrung bringt er mit. Und jetzt stellt man sich immer so die Frage, ja, passt denn sein Stil zur Mannschaft? Ich glaube, er ist da schon sehr flexibel auch. Ne? Man kann ihn jetzt nicht so komplett in eine Schublade stecken, aber seine Kernaufgabe wird einfach sein, den Laden hinten dicht zu machen, weil nach vorne funktioniert es ja.
Eigentlich müsstest du so einen klassischen Feuerwehrmann-Trainer holen, weil das ja immer das Thema bei den Abstiegskandidaten ist, erstmal hinten dicht machen und dann offensiv wird es schon irgendwie funktionieren. Aber ich glaube schon, dass er passt, weil Frankfurt gerade nicht so richtig einen Stil hat, außer hinten offen.
Ja. Und dann wird die große Frage sein, was macht er auf der Torhüterposition, weil ein neuer Trainer hat theoretisch die Option, jetzt nochmal wieder auf Reset zu drücken, vielleicht Zetterer wieder reinzustellen.
Aber dann musst du Kauas Santos verleihen, dann weil
musst
sonst
ihn verleihen.
Kriegst du den
genau.
komplett.
Genau, sonst ist er natürlich total zerstört. Sehr, sehr heikles Thema. Und jetzt kommt eine Mannschaft mit Hoffenheim. Also ich sag mal so, für drei Tore ist die auch gut. Du wirst ja nachher sagen, wie viel sie schießen werden. Das ist ein sehr gefährliches Spiel für die Eintracht. Also das,
voll.
Ne, jetzt in der aktuellen Verfassung gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich mehr Selbstbewusstsein hat, glaube ich, aktuell keiner. Also das ist ein Brocken.
Ja, TSG nur eine Niederlage in den vergangenen 11 Spielen. Das war gegen BVB. Da weiß der BVB, glaube ich, auch heute nicht mehr so genau, wie er das gewonnen hat. Also absolut Mannschaft der Stunde, absolut offensive Qualität. Da musst du als Frankfurt halt theoretisch mit einer Sechserkette dich hinten reinstellen.
Hoffenheim war nur in der ersten Bundesliga-Saison damals als Herbstmeister besser, sind am Ende damals nur Siebter geworden.
Die sind so ein bisschen eingebrochen in der zweiten Hälfte.
Ich bin total gespannt, wie das jetzt verläuft. Wir rechnen mal damit, dass sie wirklich in die Champions League einziehen. Verdient hätten sie sich das, weil das kann man sich schon gut angucken, finde ich. Macht schon Spaß.
Auf jeden Fall. Also mir gibt das auch so ein bisschen Nagelsmann-Vibes.
Dann lass uns das Spiel doch mal tippen. Ich sage, Frankfurt schießt 2 Tore.
Ich sage, Hoffenheim macht 3.
Gut, dann hätte ich auch so getippt. Ja. Mal gucken, ob es dann am Ende auch wirklich so ausgeht. Nächstes Spiel für uns ist Leverkusen gegen Bremen am Samstag. Leverkusen auch richtig schlecht in das Jahr gestartet. 3 Niederlagen schon in 2026, inklusive jetzt Champions League. Niederlage in der Bundesliga schon 4 Punkte hinter Platz 4. Sie haben noch das Nachholspiel. Aber jetzt gegen Bremen, ein Sieg ist Pflicht, oder? Sonst wird es noch unruhiger. Dann diskutiert man ja sogar schon darüber, müsste man nochmal den Trainer wechseln.
Sehe ich tatsächlich auch so, weil Julmann auf mich sehr ideenlos wirkt. Also einfach von seinem Auftreten an der Seitenlinie, der ist so, er steht da und weiß nicht, warum das passiert.
Das
warum
weiß
seine Mannschaft die Spiele verliert.
Wo kommt das auf einmal her? Er hatte die Mannschaft doch eigentlich gut stabilisiert.
Ja, aber die haben halt wirklich viel auf die individuellen Stärken gesetzt. Und zwar halt ganz viel Grimaldo, der dann auf einmal in der Top-Verfassung war, der mit seiner wechselnden Position oder nicht fest definierten Position sehr gut klarkam, die besten Standards ever getreten hat. Und wenn du dich auf einen verlassen musst und der ist dann nicht in Topform, dann hast du halt noch Ausfälle, die wichtig sind.
Tabsoba, finde ich, merkt man total.
Voll. Du hattest halt den Afrika-Cup, wo dir wichtige Spieler gefehlt haben. Du hast jetzt einen Torhüter, der dir vielleicht auch nicht die Sicherheit gibt. Also auch Flecken schon nicht, aber Blaswig ist für mich jetzt auch nicht ein bundesligareifer Ersatz aktuell.
Mhm. Könnte sein, dass sich da auch noch was tut. Ne? Ja. Ortega ist da ein Name, der immer wieder fällt. Das Transferfenster ist ja noch ein paar Tage auf. Also möglicherweise wird Leverkusen da noch aktiv. Und kam jetzt aber ein Gegner natürlich, also einen einfacheren kannst du ja fast gar nicht kriegen. Weil
also zumindest solltest du nicht so viele Gegentore kassieren eigentlich gegen die Bremer. Wobei ich auch nicht weiß, ob die sich jetzt warm geschossen haben.
Ja, aber Bremen auch 7 Spiele ohne Sieg. Müssen auch ein bisschen nach unten gucken, auch nur noch 5 Punkte vor der Relegation. Am Dienstag das Nachholspiel gegen Hoffenheim, dann geht es gegen Gladbach. Aber da weiß man auch nicht so richtig, wie sie jetzt sich daraus arbeiten können. Da fehlt es auch irgendwie an.
Nee, da wünschst du dir halt auch andere Gegner, ne? Also das erklärt auch jetzt rückblickend so ein bisschen den schwierigen Saisonstart, den die Bremer hatten. Da hat sich ja dann gegen Ende auch noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt getan, wo man dachte, okay, jetzt haben sie eine Mannschaft zusammen. Ich finde es halt wirklich so bezeichnend, dass die unter Horst Steffen so wenig laufen, obwohl er stand ja eigentlich für diesen Arbeiter- und Lauffußball in der zweiten Liga bei Elversberg.
Ja.
Verstehe ich nicht, warum er das nicht umgemünzt kriegt.
Ja, dann ist es ein Fitnessproblem, oder? Weil laufen kannst du eigentlich immer, dafür musst du ja nicht talentiert
schon,
sein.
Ja.
Und wenn du nicht laufen kannst, bist du offenbar nicht fit.
Ja, oder du hast dann halt Spieler wie Boniface, die schon nicht fit kommen, die du dann erstmal auf ein bestimmtes Level bringen musst überhaupt. Und wenn du dann halt so an den Basics arbeiten musst, ist es dann auch klar, dass irgendwas anderes auf der Strecke bleibt.
Ja. Wie geht's aus in Leverkusen? Wir tippen das Spiel. Ich sage, Leverkusen macht dann doch 3 Tore, weil der Gegner zu schwach ist.
Ja, ich hätte auch gesagt, Bremen macht einen.
Okay.
Also irgendwie schon wieder 25.000 Chancen. Also da spricht ja auch Leverkusen dafür, dass es sehr, sehr viele Chancen geben wird in dem Spiel, aber nicht so viel reinfliegt.
Und wenn es nicht so kommt und tatsächlich Bremen gewinnen sollte, dann kommen wir zu dieser Trainerdiskussion zurück. Und das wäre auch schon fast ein bisschen lustig, dass immer nach Spielen gegen Bremen Trainer fliegen in der Bundesliga. Ne?
Das aber hast du das Gefühl, dass bei Bremen langsam mal eine Trainerdiskussion anstehen könnte?
Das kommt so ein bisschen auf die nächsten Spiele an. Leverkusen ist, glaube ich, kein Gradmesser. Ich habe dann ja gerade gesagt, dann gegen Hoffenheim das Nachspiel vielleicht auch nicht unbedingt. Dann spielen sie gegen Gladbach zu Hause. So, da musst du dann spätestens aber mal wahrscheinlich wieder auch mal einen Sieg einfahren. Ich meine, Horst Steffen hat, glaube ich, sehr viel Kredit aufgrund seiner Art und in Bremen ist man ja sowieso nicht dazu geneigt, zu Überschlussreaktionen irgendwie zu kommen. Aber irgendwann ist es dann das Geschäft, ne? Wenn es in Abstiegsnot gerät.
Ja, und ich finde, das ist auch nicht der Horst Steffen, den wir aus Elversberg kannten, weil er ja schon, auch in Elversberg hat er manchmal Spiele sehr unglücklich verloren oder jetzt halt eben diesen Ausgleich gegen Frankfurt noch in der Nachspielzeit kassiert und ich fand, er war sehr, sehr reserviert nach dem Spiel. Also der ist nicht so locker, weil sonst hat er dann halt immer gesagt, ja, das passiert dann halt, wenn du dann versuchst, ein bisschen offensiver zu spielen, dann kann es mal sein, dass einer hinten reinfällt und so wirkt er gar nicht mehr. Also dieses Entspannte ist weg.
Ja, ist natürlich, obwohl es Bremen ist, mit einem ja sowieso grundsätzlich sehr, sehr harmonischen Umfeld und ne, ist jetzt nicht so das ganz große Trara drumherum, aber ist natürlich trotzdem was anderes als Elversberg.
Ja, und du hast schon ganz schnell die Erwartungshaltung, jetzt mal wieder Europa.
zumindest mal auf gar keinen Fall absteigen. Ja. Ne? Also das wäre wirklich die absolute Oberkatastrophe. Also jetzt erstmal in Leverkusen. Und für uns geht es weiter mit Union gegen Dortmund. Das ist das Topspiel an diesem Wochenende am Samstagabend. Ich finde, Union hat sich so ein Topspiel wirklich jetzt auch mal verdient. Ne? Lange Zeit immer so ein bisschen eine Unattraktion der Liga. Da haben wir immer gesagt, boah, Union-Spiele kann man sich ja gar nicht angucken. Jetzt sind sie auch fünfmal ungeschlagen. Man schnuppert tatsächlich auch ein bisschen an Europa. Das hat Steffen Baumgart wirklich in den letzten Wochen richtig gut gemacht mit seiner Mannschaft.
Ja, ich erwarte da jetzt auch kein furchtbar attraktives Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, dass es in der Konferenz oft besser versteckt. Aber das ist so ein Spiel, da kannst du die erste Hälfte vielleicht noch Sportschau live auf die Ohren und nebenbei einkaufen gehen und zweite Hälfte dann wirklich nichts anderes mehr machen, weil dann wird es hinten raus, glaube ich, richtig spannend werden.
Union spielt in Sondertrikots, weil sie jetzt das 60-jährige Vereinsjubiläum gefeiert haben. Wir zeigen das an dieser Stelle auch mal. Sehr umstrittenes Trikot. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, weil es schön schlicht ist. Viele Fans sagen, es sieht eher aus wie so ein Trainingstrikot, aber gut, über Geschmack lässt sich ja nicht streiten.
Nee, also ich finde es okay.
Und dann haben sie ja einen Gegner, wo wir auch nicht wissen, ja, was war das jetzt schon wieder? Borussia Dortmund in der Champions League. Wahrscheinlich die schlechteste Leistung in der gesamten Saison bisher, finde ich jetzt. Also viel
schlechter. Die erste Hälfte halt, ne? Also ich finde Dortmund aktuell wirklich, die kommen aus der Kabine und dann hast du das Gefühl, ach so, jetzt haben sie den Matchplan mitgekriegt und jetzt wissen sie, was sie machen sollen. Und ja, wenn du dann halt vielleicht zu elft in die zweite Hälfte gehst, ist da auch noch mehr drin. Da hast du natürlich das Pech, dass Svensson so früh vom Platz fliegt, wo ich auch denke, die gelbe Karte, die der Schiri erst gegeben hat, hätte man vielleicht auch stehen lassen können. Ja, aber also sie waren vor dem Platzverweis schon schlecht, sie waren nach dem Platzverweis schlecht und haben wirklich erst in der zweiten Hälfte angefangen zu zeigen, dass sie eigentlich den Anspruch haben, unter die Top 8 zu kommen.
Ja, und deswegen, mich wundert das total, weil in der Champions League geht es ja auch noch um was. Ja. Wenn in der Bundesliga dir so ein Spiel reinläuft, da ist eh klar, du bist eigentlich designierter Vizemeister, da gefühlt geht da nicht viel schief. Aber in der Champions League, man, die werden die Champions League nicht gewinnen, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du auch nochmal in diese Zwischenrunde musst oder ob du im Achtelfinale irgendwie Chancen hast, auch noch ins Viertelfinale einzuziehen. Dann geht es auch mal um ganz viel Geld und man präsentiert sich auf einer ganz anderen Bühne und so blutleer, also so will auch ein Gyrassi niemand haben. Weil bei dem habe ich auch das Gefühl, der ist mit den Gedanken schon irgendwie bei einem anderen Verein, er sieht sich vielleicht bei einem höherrangigeren Club, aber wenn er sich so präsentiert, dann weiß ich nicht, ob das was wird.
Ja, also lustlos hat es auf mich auch ein bisschen gewirkt. Ich glaube, auch wenn Nico Schlotterbeck gesagt hat, dass es auf keinen Fall der Fall war, ich glaube, die haben Tottenham schon unterschätzt. Genau. Die haben gedacht, da kommt ein richtig angenockter Gegner und dann reicht es, einer wird vorne schon reinfallen und dann verteidigen wir den Rest.
Genau, das Gefühl habe ich auch gehabt. So die ersten 5 Minuten hat Nico Schlotterbeck gesagt, waren eigentlich ganz okay. Ja. Und dann haben sie, ich meine, die lesen vorher ja auch Zeitungen, ne? und wissen, wie die Situation beim Gegner ist. Da gab es Pfiffe auch von den Fans und so. Und dann hat man so das Gefühl, ja, das wird dann für uns ja schon kein Problem. So, dann verselbstständigt sich dann irgendwie so ein Spiel. Und jetzt ist es natürlich im Prinzip Kategorie unnötige Niederlage, weil in der Verfassung kannst du da eigentlich schon auch was mitnehmen.
Vor allem gegen den direkten Konkurrenten, das wäre halt super wichtig gewesen.
Ja, und jetzt in der Liga, dann bei Union, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der BVB in Bedrängnis kommt, also sie werden schon in die Champions League einziehen. Ist ja, Dennis kommt jetzt tatsächlich so ein grundsätzlicher Schlendrian rein und verlieren zum Beispiel jetzt in Berlin und weiß ich jetzt auch nicht. Also das wundert mich alles total, weil Niko Kovac ja ein Trainer ist, der auf sowas gar keine Lust hat. Auf irgendwie.
Eigentlich steht er ja so für Disziplin. Genau. Ja. Ich frage mich auch, wie viele Tore muss der BVB machen, dass ich einen Fan mal zurücklegen kann und sagen kann, jo, die restlichen 30 Minuten kann ich jetzt genießen, weil dieses Spiel werden sie gewinnen. Weil ich bei Dortmund, egal, 2 Tore Führung gegen St. Pauli reicht nicht. Du machst es hinten raus nochmal spannend. Wie viel musst du denn gegen Union machen, die ja jetzt aktuell auch zeigen, dass sie auch einfach Rückstände aufholen können, dass da die Mentalität auf jeden Fall stimmt?
Ja, es wird auf jeden Fall ein total interessantes Spiel, glaube ich. Beide haben irgendwie eine sehr ähnliche taktische Grundordnung und mal gucken, wer da irgendwie zuckt oder davon abweicht, um den anderen vielleicht so ein bisschen zu überraschen. Ich sage, Union schießt aber dann trotzdem aufgrund der guten Verfassung aktuell, sie haben auch echt gute Joker-Qualitäten momentan, also und gegen die Top 5 punktet Union sowieso relativ zuverlässig. Ich glaube, Union schießt 2 Tore.
Ich sage, der BVB macht 3, weil sie irgendwie am Ende diese Spiele ja dann doch gewinnen.
Ja, ich glaube nicht, dass Dortmund da gewinnt, aber wir gucken uns das an und sprechen über die Bayern, die spielen gegen Augsburg am Samstag. Boah, da muss man eigentlich nicht viel orakeln. Nee. Unter normalen Umständen ist Augsburg da chancenlos und unter unnormalen Umständen eigentlich auch.
Ja.
Ich meine, die Bayern jetzt in der Champions League relativ nüchtern, nur dieses 2-0. Da hatte man vorher überlegt, wird das vielleicht sogar ein zweistelliges Ergebnis, aber das muss man ja auch mal zugestehen, dass sie mal nur 2-0 gewinnen.
Voll. Und dann halt auch mit diesem Platzverweis, wo ich dachte, ich habe das Gefühl, dass die Bayern sich aktuell selbst so challengen. Also ich habe früher zum Beispiel öfter mal mit Gewichten trainiert, damit dann halt, wenn es soweit war, die Beine gefühlt leichter waren. Und ich habe das Gefühl, die Bayern dann hier mal einen Platzverweis, da mal irgendwie keinen Rechtsverteidiger mehr und wir müssen komplett umstellen und dann machen wir es halt so. Oh. Also ansonsten ist es ja auch zu langweilig, dann würden wir ja alles easy gewinnen, dann machen wir uns halt noch eine persönliche Challenge mit rein.
Und ich finde es gut, dass Harry Kane sich so ein Spiel aussucht, um einen Elfmeter zu verschießen, besser da als im Champions-League-Halbfinale. Aber offenbar ist auch er nur menschlich, er ist offenbar auch nur aus Mensch, dass er so ein Ding mal nicht verwandelt.
Aber wie der den dann
ja
in den Winkel geknallt hat.
Und ja, ich glaube, Augsburg fährt da genauso hin wie alle anderen Mannschaften der Liga. Man rechnet sich keine Chancen aus und wenn am Ende doch was vom Laster fällt, nehmen sie es natürlich gerne mit.
Also ich wüsste ja jetzt nicht, warum der Kader von Augsburg schlechter sein sollte als der von Bayern, um einen ehemaligen Augsburger Trainer zu zitieren.
Ja, ich glaube, das ist ihm sehr auf die Füße gefallen. Ja. Ich glaube, zu so einer Aussage wird er sich auch nicht nochmal hinreißen lassen.
Das war auch, glaube ich, damals schon nicht so gemeint. Und ich erinnere mich auch gut an das Hinspiel, wo Augsburg eigentlich auch chancenlos war und dann noch sehr, sehr nah an zumindest einen Ausgleich rangekommen ist.
Aber wichtiger sind für Augsburg natürlich die Spiele danach. Dann geht es nämlich gegen St. Pauli, gegen Mainz und gegen Heidenheim. Also gegen die direkten Konkurrenten unten im Tabellenkeller. In der Hinrunde haben sie gegen die alle verloren. Deswegen das Motto jetzt gegen die Bayern, bloß keine unnötige Sperre oder Verletzungen sich einhandeln und da irgendwie sauber rausgehen und am besten nicht zweistellig verlieren. Aber ich glaube, am Ende ist es klar. Ich sage, die Bayern machen 4 Tore.
Ich sage, ein Standard geht rein, Augsburg macht 1.
Mainz-Wolfsburg, auch am Samstag. Mainz muss auch weiter punkten, um weiter unten rauszukommen. Aktuell ist Mainz Vorletzter. Wolfsburg nach dem 1-1 zuletzt gegen Heidenheim auch irgendwie unter Zugzwang. Mhm. Ist ein Spiel, was man irgendwie schwer tippen kann, finde
ich. Ich finde es auch super schwierig, weil die beide schon gezeigt haben, dass sie für, ich nenne es mal, Überraschungen gut sind und auch teilweise trotz schlechter Spielweise zumindest einen Punkt geholt. Ich finde es auch super schwierig zu tippen.
Also Mainz ist auch so unterschiedliche Gefühlslagen zuletzt. Es gab jetzt dann endlich mal wieder einen Heimsieg im letzten Heimspiel, dann aber dieses 1-2 in Köln, was sehr bitter war. Jetzt haben sie den Österreicher Stefan Posch geholt als Soforthilfe in der Defensive, den kennen wir auch noch aus der Bundesliga, der war mal in Hoffenheim, aktuell in Italien bei Como gewesen, beziehungsweise Bologna. Und bei den Wolfsburgern, da war übrigens auch Edin Dzeko nicht im Gespräch, aber ich glaube, Edin Dzeko wurde ihnen angeboten, was ich gelesen habe.
Das wäre crazy gewesen,
hätte
die Rückkehr dahin. Ne?
Bisschen Romantik gehabt, so
aber
zurück zum
Ex. Ich habe auch so gedacht, als ich das mit Schalke gelesen habe, ja gut, aufgestiegen ist er, soweit ich weiß, noch nie. Vielleicht will er das einfach noch in seine Vita schreiben, bevor er in Rente geht.
Aber ich weiß doch gar nicht, ob Wolfsburg jetzt unbedingt jemanden braucht. Sie haben Amura vorne, sie haben Pečinović, der jetzt zuletzt mal angeschlagen war.
Aber er soll wohl rechtzeitig fit werden, habe
genau.
ich gelesen.
Genau, auch wirklich, also auf den sollten wir wirklich auch nochmal gucken. Die Rückrunde, das ist vielleicht einer, der auch noch was für die WM ist. Mal gucken, also vielleicht auch eher nicht. Dann haben sie jetzt noch einen Japaner, ist es glaube ich, Kento Shiogai geholt aus der Eredivisie. Auch super als Joker, der von der Bank gut reinkommen kann. Ich hatte ja eigentlich zwischendurch mal gedacht, Wolfsburg ist eine Mannschaft, die kann nochmal eine super Aufholjagd starten und irgendwie doch nochmal oben an die europäischen Plätze rankommen, aber nee, du schüttelst auch im Kopf. Nee. Das wird irgendwas im grauen Mittelfeld. Also ich glaube auch nicht, dass sie nach unten Probleme bekommen, dafür ist der Kader zu stark, aber nach oben hin ist es dann vielleicht doch auch zu wenig.
Ja, aber guck mal, wenn du gegen die direkte Konkurrenz da unten immer nur einen Punkt holst, also der Sieg gegen St. Pauli war halt sehr glücklich. Der Sieg in der Hinrunde gegen den HSV war, keine Ahnung, gibt es dafür überhaupt ein Wort? Also es war, wusste ja auch niemand, warum dieses Spiel so ausgeht. Also dann bringt es dir halt auch nichts, wenn du mal einen Ausreißer hast gegen eins der Top-Teams.
Ja, und deswegen glaube ich, dass es auch schwer wird in Mainz. Und ich sage, Mainz macht 2 Tore.
Ich sage, Wolfsburg macht 1.
Also ein Heimsieg für die Mainzer. Heidenheim gegen Leipzig am Samstag. Unsere nächste Partie. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir mal diesen Fun-Fact droppen können. Als Frank Schmidt.
Ich weiß genau, was kommt.
Du hast auch deine Hausaufgaben gemacht. Ich weiß, als Frank Schmidt Heidenheim-Trainer wurde, gab es RB Leipzig noch nicht. Ja. Und wenn sich die Heidenheimer aus der ersten Liga verabschieden sollten, dann können wir es jetzt dann nicht nochmal nennen.
Vielleicht steigen sie auch über die zweite Liga.
Ja, aber die spielen ja dann nicht gegen Leipzig.
Nee, nicht gegen, ja. Vermutlich nicht.
Aber vielleicht steigen sie auch gar nicht ab, ne? Denn also Heidenheim seit 5 Spielen zwar sieglos, aber trotzdem irgendwie gefühlt eine Menge Puls aktuell auf dem Relegationsplatz. Wenn die Saison jetzt vorbei wäre, würden sie es, glaube ich, unterschreiben und eine Relegation spielen.
Also, ja, also Relegation haben sie ja auch in der vergangenen Saison gezeigt, dass sie das offensichtlich können. Sienza ist halt nicht mehr da. Ist halt die Frage, wer dann dieses entscheidende Tor machen soll.
Ja, Schimmer.
Stimmt. Ja. Eingewechselt, getroffen, das stimmt. Ich bin bei Heidenheim, jede Woche habe ich da eine andere Gefühlslage, weil ich die zwischendrin schon gedacht habe, die spielen ja wie klare Absteiger. Da ist ja gar kein Mittel vorhanden. Also Kampfgeist ja, aber die Qualität reicht gar nicht. Aber also Mentalität wird da wirklich sehr, sehr groß geschrieben, dass du diese Spiele hinten raus immer noch irgendwie für dich entscheidest. Also zumindest, dass es dann noch den Punkt hinten raus gibt. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es reicht am Ende.
Also was sie geändert haben, sie laufen mehr, sie führen mehr Zweikämpfe, sie gewinnen mehr Zweikämpfe. Also diese Basics, also diese Sachen, die du im Abstiegskampf einfach mitbringen musst, das können sie. Ich glaube, sie sind von der Mentalität das Team, was, glaube ich, diesen Abstiegskampf am ehesten jetzt unten annimmt. Wozu das führt, ist immer schwer zu sagen. So, jetzt kommt Leipzig gegen die Top-Teams oben. Ist für Heidenheim eigentlich immer wenig drin gewesen jetzt in dieser Saison und andersrum, Leipzig hat gegen die schwachen Teams unten eigentlich auch verlässlich gepunktet und Leipzig muss ja jetzt auch mal wieder, ne, die haben jetzt von den letzten 4 Spielen 3 verloren, gegen die Bayern super stark gespielt, dann noch auf die Mütze bekommen, das ist schwierig einzusortieren, also ich würde eher das Positive aus diesem Bayern-Spiel mitnehmen, also ich würde jetzt irgendwie keine Panik schüren, dass die Champions League in Gefahr gerät, sondern das wahrscheinlich war Leipzig gegen die Bayern so stark wie kein anderer in dieser Saison, weil ihn halt trotzdem so.
Das stimmt, ja, aber das war ja auch in der Hinrunde nach diesem 0-6, hat ja jeder gedacht, um Gottes Willen, was passiert mit Leipzig? Und danach haben sie wie lange nicht verloren? Also
ja, und pass auf, ich habe jetzt mal auch mal auf den Spielplan geguckt, jetzt eben das Spiel in Heidenheim, dann haben sie nächste Woche das Nachholspiel beim FC St. Pauli, dann die Gegner Mainz, Köln und Wolfsburg. Und ich halte es nicht für total unwahrscheinlich, dass aus diesen 5 Spielen Leipzig einfach 5 gewinnt. So, und dann sind sie, und dann spielen sie gegen Dortmund. Dann geht es vielleicht dann da schon um die Vizemeisterschaft. Sehr bitter bei den Leipzigern ist, dass Uedraogo bis März ausfallen wird.
Bis Ende März sogar, ne?
Ja, und das ist wahrscheinlich auch das WM aus für ihn, oder? Das ist dann eine zu kurze Zeit, um sich dann nochmal wirklich auch in den Fokus zu spielen.
Also was ich gelesen habe, soll der ja quasi, sie planen im Moment damit, dass er in der Woche vor der Länderspielpause zurückkommt. Also da glaube ich nicht, dass du mit einem Spiel, also der war ja jetzt halt auch schon länger raus und mit einem Spiel wirst du dich nicht mehr ins Schaufenster spielen können.
Die Konkurrenz ist da noch einfach zu groß und der ist ja noch so jung, du kannst auch dann irgendwie ihn da nicht verheizen oder irgendwie ein Risiko eingehen, ihn da mitzunehmen. Der hat noch alle Zeit der Welt, aber man sieht den Spieler einfach gerne und es ist einfach schade, dass er jetzt ausfällt.
Ja, aber der hat ja wirklich noch Zeit.
Ja, und angeblich ist RB Leipzig an Rocco Reitz interessiert. Aber die 25 bis 28 Millionen Euro, die er kosten soll, sind wohl zu viel. Finde ich, habe ich auch gedacht. Das ist aber viel für Rocco Reitz.
Ja, aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, welchen Wert er für sein Team hat.
Ja, das ist sehr, aber nur für sein Team.
Ja, ja, schon. Aber wenn du den da rausnimmst, dann würde ich halt auch ein fettes Preisschild dran machen, weil das so ein Spieler abzugeben, kann halt auch schon viel Risiko bringen.
Dann tippen wir doch dieses Spiel nochmal, auch zum Schluss. Heidenheim macht kein Tor, sag ich.
Keins. Ja, dann reichen Leipzig 2.
Ja. St. Pauli gegen den Hamburger SV. Das Derby findet wieder statt. In der Hinrunde gewann St. Pauli ja hochverdient damals mit 2-0. Jetzt braucht St. Pauli, weil sie Letzter sind, die Punkte wirklich dringend. Der HSV will ein bisschen Revanche und endlich auch mal einen Auswärtssieg. Zählt das als Auswärts überhaupt, wenn man als HSV beim FC St. Pauli gewinnt?
Ja,
man verlässt ja die Stadt nicht.
Also für St. Pauli war es ja lange Zeit der einzige Auswärts- oder generell die einzigen Punkte, die sie auswärts geholt haben, weil die ja außerhalb von Hamburg gar nicht gepunktet haben, also lange Zeit in der Hinrunde. Deswegen, ich glaube schon, das zählt als Auswärts.
Aber grundsätzlich...
Außerdem ist Derby-Sieg halt nochmal viel wichtiger, als ja, dass sie dann den ersten Auswärtssieg hätten.
Egal, wo es stattfindet. Ja. Bei St. Pauli nur 7 Heimpunkte bisher, HSV nur 2 Auswärtspunkte. Mhm. Boah, das könnte, also wenn das kein Derby wäre, würde ich jetzt sagen, muss man nicht unbedingt gucken.
Nee, ich finde auch, dass es halt, also das Spiel ist ja eh immer außer Konkurrenz, egal wo die in der Tabelle stehen, ist immer ein anderes Spiel. Aber ich finde, dass es verdächtig ruhig ist. Also ich habe noch keine Kampfparolen von einem der Teams, so wie es auch beim Hinspiel ja war. Da hat Merlin Polzin ja trotzdem sehr große Töne gespuckt dafür, dass der HSV da als Aufsteiger reingegangen ist. Und dieses Knistern in der Stadt, das fehlt mir irgendwie. Das ist bei mir aktuell noch nicht angekommen. Und das zeigt für mich, in welcher Situation die beide gerade sind. Und dass sie wissen, sie brauchen die Punkte nicht, um die Stadtmeisterschaft zu holen, sondern sie brauchen die Punkte, um halt in der Liga zu bleiben.
Total, ja. Also vielleicht hat sich auch ganz viel einfach in der Hinrunde schon entladen, was dann jetzt sich nicht mehr entladen muss. Aber klar, die sportliche Situation ist vor allem beim FC St. Pauli schon auch sehr angespannt. Ich finde, diese späten Gegentore zuletzt, die haben auch total die Moral gekillt. Ne? Also das Selbstbewusstsein ist wahrscheinlich nicht so ausgeprägt vorhanden gerade. Und jetzt im Derby brauchst du genau das.
Ja, und vergangene Saison hätten die halt 2 Tore gereicht, um zu gewinnen. Also die haben ja ganz oft, dadurch, dass die Defensive so gut war, haben sie halt ihre Punkte kontinuierlich geholt, obwohl die Offensive nicht funktioniert hat. Was jetzt für St. Pauli sprechen könnte, angeblich soll ja Jackson Irvine doch eine Option sein. Da waren sie ja auch der Meinung, dass er ein bisschen länger ausfallen könnte. Und der war ja so wichtig Ende vergangenen Jahres, dass er wieder gespielt hat für die Stabilität hinten. Und dann, wenn du lange 0-0 gegen den HSV stehst und der braucht ja unfassbar viele Chancen, um ein Tor zu machen, wenn du da lange die Null hältst und dann dein eigenes machst, kann das auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen.
Und beim HSV überlegen Sie, den einzigen echten Mittelstürmer, der auch getroffen hat in der Saison, nämlich Robert Glatzel, zu verkaufen. Anderlecht ist, glaube ich, interessiert. Mal gucken, was sich da noch tut bis zum Ende des Transferfensters. Wir tippen auch dieses Spiel natürlich. Ich tippe die Anzahl der Tore der Heimmannschaft und du die Anzahl der Tore der Auswärtsmannschaft. Ich sage, St. Pauli macht ein Tor.
Ich sage, der HSV trifft nicht.
Oh, das wäre ein Derbysieg für St. Pauli. Mhm. Zwei Derbysiege in einer Saison.
Wäre schon krass, ne?
Würden sie natürlich nehmen.
Vor allem dann zu Hause, ne? Das wäre für die Moral, auch für das Ganze drumherum, weil ich weiß nicht, ich finde es ja schön, wie ruhig es um Alexander Plessin ist. Ich weiß nicht, ob das danach immer noch der Fall wäre. Gar nicht mal, weil du dann das Derby verloren hast, sondern halt, weil du Tabellenletzter bist, also bleibst. Und du hast halt dieses Nachholspiel ja auch gegen Leipzig. Also das ist ja auch nicht so, dass du da mit drei Punkten rechnen kannst.
Ja. Die beiden Sonntagsspiele haben wir noch, über die wir noch reden wollen. Und wir beginnen mit Gladbach gegen Stuttgart. Gladbach hat auf jeden Fall auch jetzt mal was wieder gut zu machen nach diesem schwachen 0-0 beim HSV, nach diesem 1-5 gegen Hoffenheim. Es ist das Duell Tabakovic gegen Undav, die beiden Spieler mit dem höchsten Anteil an den Toren ihrer Teams. Also die beiden most valuable players der Liga sozusagen. Die Frage ist nur, wie geht's aus? Also Gladbach finde ich schon auch irgendwie bemerkenswert, dass die sich unter Polanski so stabilisiert hatten und dann sind sie so durchwachsen in dieses Jahr gestartet. Also gewinnen ja deutlich gegen Augsburg und zuletzt, es war
na gut, gegen Hoffenheim kannst du schon mal
schwach
verlieren. Aber ja,
aber
war
so
für mich
hoch.
Ja, das stimmt. Hatten wir ja auch drüber geredet, dass das so ein bisschen Rückfall in alte Muster war. Dann, ich meine, in der Hinrunde haben sie auch 0-0 gegen HSV gespielt. Da hätten sie nur mehr Tore machen müssen. So mussten sie froh sein, dass der HSV nicht getroffen hat und dass sie einen guten Torhüter hinten drin haben. Dass das nicht einfach jetzt nur noch aufwärts gehen wird unter Polanski, das war ja schon erwartbar. Das hatte sich ja auch in den ersten Spielen unter ihm auch abgezeichnet, dass das vielleicht alles ein bisschen Zeit braucht. Dann haben sie vielleicht ein bisschen überperformt und sind halt schon auch sehr abhängig von Tabakovic.
Den sie auch fest verpflichten wollen von Hoffenheim. Und da ist die Frage, wie teuer ist der? 5 Millionen soll er kosten.
Ist ja ein Schnapper im Vergleich zu Rocco Reitz.
Genau, ja. Aber ist natürlich auch für Gladbach auch schon dann auch viel Geld, muss man sich auch gut überlegen.
Zumal du ja damit rechnest, dass Tim Kleindienst zurückkommt.
Genau, aber aktuell ist er ja unverzichtbar bei den Gladbachern. Ja. Ich würde ihn holen, weil ich weiß nicht, ob er in Hoffenheim irgendwie eine Perspektive hat, also Gladbach und Tabakovic, das passt. Genauso wie auf der anderen Seite, Dennis Undav haben wir erwähnt und der VfB sowieso, wirklich auch Champions League Anwärter, wobei jetzt kommt ja wieder die Mehrfachbelastung dazu. Jetzt ist erstmal noch das Europa League Spiel in Rom und da habe ich ja Ende des vergangenen Jahres gedacht, das ist alles doch auch ein bisschen viel. Ich meine, sie haben es gut gemacht, Hoeneß hat immer gut durchrotiert und es hat immer auch irgendwie gepasst, aber du hast dann schon gemerkt, das geht schon auch ein bisschen an die Substanz und dann ist ihnen ja so ein bisschen ergebnistechnisch in der Liga auch die Luft ausgegangen. Sie sind jetzt gut ins Jahr gestartet, sind in der Liga seit 6 Spielen ungeschlagen, aber jetzt mit dieser Belastung, dann nach Gladbach, bin ich mal gespannt.
Ja, das Gute ist ja, dass du in der Offensive jetzt wirklich wieder viele Optionen hast und da ordentlich durchrotieren kannst. Das war ja in der Hinrunde dann schon so, dann ist Undav ausgefallen, hat Demirovic geliefert, dann ist der aber ausgefallen, dann kam Undav wieder zurück, dass du einfach da nicht so viele Optionen hattest. Die hast du jetzt schon. Bei Stiller ist ja ein bisschen fraglich, ob der heute Abend überhaupt, oder was heißt fraglich, sie gehen eigentlich davon aus, dass er nicht spielen kann. Weiß ich jetzt nicht, ob der am Wochenende, am Sonntag dann halt wieder fit ist und spielt, weil der ist halt unfassbar wichtig.
Ja. Sie müssen auch ein bisschen abstellen, dass sie häufig spät Gegentore kriegen. Und
die meisten Joker-Gegentore.
Genau,
auch, ne?
Die meisten Joker-Gegentore. Aber ansonsten sehe ich sie da auch in Gladbach schon leicht favorisiert. Und dann gibt es noch einen kleinen, bevor wir das Ergebnis tippen, einen kleinen Glamour-Faktor. Gabriel Zarella, sagt dir der Name was?
Nee, Zarella sagt mir was.
Ja, ich weiß auch warum. Gabriel Zarella hat einen neuen Vertrag bekommen beim VfB Stuttgart. Er ist 17, ist wohl ein großes Abwehrtalent und ist nämlich genau der Sohn von.
Wirklich?
Ist der Sohn von Giovanni und Jana Ina.
Krass.
Ja. Und,
boah, der ist schon so alt.
Möglicherweise, genau, das habe ich auch gedacht. Ja. Möglicherweise dann irgendwann tatsächlich auch ein Bundesligaspieler. Haben sie jetzt da bekannt gegeben. War heiß umworben und spielt eben aktuell dann in der Jugend vom VfB. Die Profis eben in Gladbach. Ich tippe, Gladbach macht ein Tor.
Ja, der VfB wird auf jeden Fall mehr machen. Mhm. Es ist halt immer so schwierig, wenn die Donnerstagabend noch spielen und du weißt nicht, mit welchem Gefühl sie da reingehen, aber...
Ja, und wie anstrengend es wirklich war.
Ja, ich sag 3.
Okay. Dann bleibt uns nur noch Freiburg gegen Köln übrig. Das zweite Spiel am Sonntag. 8. gegen 10. ist das. Das hat irgendwie nicht so die ganz große Brisanz, tabellarisch zumindest. Köln zuletzt ja auch mit dem befreienden Sieg. Da haben sie ein bisschen Druck entsorgt. Das ist ein bisschen ruhiger geworden, auch um den Trainer. Freiburg aber schon auch leichter Favoriten, ne? Aufgrund der starken Heimbilanz. Ich meine, die sind zu Hause seit 11 Pflichtspielen ungeschlagen.
Ja, das stimmt. Die haben ja jetzt in der Tabelle auch absolut ausgeglichen, die Bilanz mit Sieg, Unentschieden und Niederlage. Ich erwarte da jetzt aber auch kein großes Feuerwerk. Und eigentlich war Freiburg auch gegen Augsburg klarer Favorit und muss dann erstmal einen 2-Tore-Rückstand aufholen. Und das traue ich den Kölnern schon auch zu. Mhm. Und die sind ja auch, also eigentlich ist das wieder so ein typisches Spiel, du musst in der Pause El Mala einwechseln, weil Freiburg in den 10 Minuten nach der Pause das anfälligste Team ist. Und dann macht er einfach 2 und dann müssen die Freiburger erstmal gucken, dass sie das nochmal aufholen.
Ja, oder du rechnest andersrum und sagst, Freiburg erzielt ligaweit die meisten Standardtore, Köln kassiert ligaweit die meisten Standardtore und dahingehend wird das Spiel dann entschieden. Aber ich meine, Köln hat sich auch ein bisschen gewandelt, haben zuletzt mit der Viererkette mal gespielt, ne? Das hat dann gut funktioniert und haben jetzt nicht mehr so den ganz großen Druck. Aber ja, grundsätzlich bleibt das schon irgendwie eine Wundertüte, finde ich, beim FC. Also auch gerade das mit El Mala, mal draußen, mal Startelf. Das,
ja, aber wir sind alle nicht im Training dabei. Also kann ja auch wirklich sein, dass er da, ich weiß noch, als er das allererste Mal die 90 Minuten, glaube ich, durchgespielt hat, wo er auch gesagt hat, boah, das war schon krass. Also 90 Minuten auf dem Niveau war halt schon krass. Und vielleicht ist das auch einfach so, dass er dann nach einem Wochenende, wo er viel gespielt hat, ins Training kommt und einfach müde ist.
Hm. Internationales Flair übrigens auch in Köln, denn die Nachwuchsmannschaft spielt ja in der Youth League und bestreitet das 16. Finale gegen Inter Mailand nächste Woche oder am 4.2. ist das. Und dafür sind schon mehr als 40.000 Tickets verkauft worden.
Es das soll Wahnsinn. Ja Bundesligisten geben, die nicht so viele Tickets für ihre Heimspiele verkaufen, habe ich gehört.
Ja, also in Köln absolute Fußball-Euphorie und der FC dann am Sonntag in Freiburg. Ich sage, Freiburg macht 2 Tore.
Ich sag, Köln macht auch 2.
Ah, unentschieden dann ja. Also. Und damit haben wir alle Spiele durch. Wir gucken mal, wie recht oder unrecht wir hatten mit unseren Tipps. Wir sehen uns nämlich am Sonntag dann hier wieder.
Mhm. Ich hoffe, irgendjemand hat mitgeschrieben.
Ja, zur Not haben wir das ja aufgenommen. Dann gucken wir uns das nochmal an.
Dann hören wir es einfach nochmal oder gucken.
Aber der liebe Kollege Nico, der heute die Redaktion verantwortet, der hat, glaube ich, mitgeschrieben.
Sehr fleißig.
Vielleicht war es ja auch ein bisschen Inspiration für euch, wenn ihr den Spieltag tippen wollt. Und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Bundesliga-Wochenende. Wir freuen uns auf den FC Schalke mit Edin Dzeko dann. Also es geht ja gar nicht anders, der muss ja spielen. Kriegt übrigens Rückennummer 10. Ich glaube, dieses Trikot wird nach dem Raoul-Trikot wahrscheinlich zweitmeistverkauftes Schalke-Trikot aller Zeiten.
Das kann sehr gut sein, ja.
Alle Spiele der zweiten und ersten Liga gibt es live und in voller Länge zum Hören bei uns in der Sportschau-App.
Heute Abend erstmal Europa League, ne?
Mit dir auch irgendwo zwischendurch an den...
Am Freitag und Samstag.
Und uns beide gibt es dann eben am Sonntag bzw. Montag wieder, wenn wir auf das Wochenende zurückgucken. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Bis bald.